Wir haben als Familie und ich im Besonderen haben eine großartige Geschichte erlebt, wo Gott uns wirklich durchgetragen hat. Und das fing letztes Jahr an. Da bin ich eigentlich relativ unverhofft schwanger geworden und wir haben uns natürlich gefreut. Dann habe ich diese Blutung bekommen und habe das 2-3 Tage so für mich behalten und habe, ja, ich sag mal, im Stillen gelitten und habe quasi schon ein bisschen mit der Schwangerschaft abgeschlossen gehabt. Und dann konnte ich nicht mehr und ja, habe mich dann 2 Freundinnen anvertraut und meinem Mann natürlich auch. Und ja, dann haben wir ganz viel geweint und gebetet und ja, es war eine ganz merkwürdige Situation. Und dann sind wir gemeinsam ins Krankenhaus gefahren, ich mit einer Freundin zusammen und wir waren dann bei der Ärztin dort und die hat einen Ultraschall gemacht und hat letzten Endes mir dann gesagt, entschuldigen Sie, Frau Solf, aber da ist kein Embryo. Dann sind wir nach Hause gefahren und zu Hause habe ich dem Stefan, also meinem Mann, erzählt, dass ich glaube, dass es unserem Baby gut geht. Er hat mich jetzt zwar ernst genommen, aber so richtig geglaubt hat er es nicht, weil wir es ja nun mal schwarz auf weiß hatten, dass es kein Baby gibt. Da habe ich den Termin beim Frauenarzt gehabt, hat dann den Ultraschall gemacht und hat dann sofort ein kleines Baby gesehen, wo das Herz geschlagen hat. Ja, dann hat er irgendwann hat er uns dann gesagt, dass wenn das jetzt weiter wächst, könnte es halt passieren, dass die Blutungen stärker werden oder das Kind halt dann noch einfach viel zu früh geboren wird. Und ich dann eigentlich in der 2 Monate vor Entbindungstermin müsste ich ins Krankenhaus. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, ist nicht schön, aber kriegen wir irgendwie hin. Dann irgendwann war ein Gottesdienst, wo der Waldemar Hübner gepredigt hat. Und der hat dann von vorn ein Wort für mich gehabt und hat mir dann gesagt, Jenny, du hast angefangen zu beten, aber du hast auf halber Strecke aufgehört. Gib nicht auf. Wir haben gesagt, stimmt, wir haben uns so darauf, also das so hingenommen, dass auch das mit dem Krankenhausaufenthalt. Ja, dann haben wir weiter gebetet. Dann kam die nächste Untersuchung beim Frauenarzt und der hat uns dann gesagt, dass die Nele kein Fruchtwasser hat. Und das war ein relativ kritischer Zustand und haben sie uns zum Spezialisten geschickt. Ich hab aber überhaupt keine Angst gehabt. Ich hatte so einen Frieden in mir, obwohl eigentlich die, ja, jetzt eigentlich so die Hammer-Nachricht hätte kommen müssen. Dann sind wir in diese Untersuchung reingekommen, haben dann an diesem Tag dann festgestellt, dass, ja, dass Nele kerngesund ist, dass die Nieren voll funktionsfähig sind, dass das Fruchtwasser komplett wieder aufgefüllt war und ausreichend da gewesen ist. Der letzte Rest der Schwangerschaft, der verlief total super. Mir ging es richtig gut und Nele ist jetzt immer noch kerngesund, ihr geht es gut und ja, sie wächst so, wie es sein soll.
Du in unserer Mitte bist, dass du Gebet erhörst, dass du bei Monika, bei Jenny und bei vielen anderen Großes getan hast. Danke dafür. Danke, dass wir immer wieder davon hören dürfen, dass du ein Gott bist, der Gebete hört, der hört, wenn seine Kinder zu ihm rufen, der hört, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Danke, dass du Gutes vorhast. Du hast auch heute Morgen Gutes vor mit uns allen. Und das legen wir in deine Hand. Und ich preise deinen Namen. Ich stelle dich in den Mittelpunkt, Jesus. Dich, den Auferstandenen, den König aller Könige. Und ich lobe dich. Du bist das Zentrum, Jesus, auch dieses Gottesdienstes. Amen. Lass uns einmal Jesus einen Applaus geben. Er ist gut. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder Jesus begegnen dürfen. Ganz besonders, dass du vielleicht heute zum ersten Mal da bist und sowas miterlebst, wie Menschen davon erzählen, dass Gott Großes in ihrem Leben tut, dass Gott ihr Leben verändert, dass auf Kinder, die scheinbar gar nicht da sind, dann doch geboren werden und Gott einfach groß ist, Wunderbares tut. Und auch schön, dass du zuschaust von wo immer du bist, zu Hause oder aus dem Urlaub oder von unterwegs. Wir lieben euch, wir sind froh, dass ihr mit dabei seid und dass ihr auch heute Morgen einen großartigen Segen erleben werdet. Wir haben nächsten Sonntag einen besonderen Gottesdienst, da wo wir die Gelegenheit haben, nochmal besonders unsere Freunde einzuladen, die Menschen einzuladen, die auf unserem Herzen sind, die uns was bedeuten, wo wir sagen, die sollen auch diesen Jesus kennenlernen, die sollen auch von ihm hören. Und ich freue mich einfach, dass wir auch in dieser Woche dafür noch beten dürfen, dass wir den Menschen was Gutes tun dürfen, dass du auch im Vorfeld vielleicht die so auf deinem Herzen trägst und sagst, und ich bereite das vor. Ich spreche nicht nur eine Einladung aus, ich verteile nicht nur den Flyer, sondern ich bereite das vor im Gebet und mit guten Taten. Und was gibt es Besseres als im Vorfeld eines solchen Ereignisses und den Dingen, die uns bevorstehen, einmal über Gebet zu sprechen. Mein Thema heute wird Gebet sein und wir schauen heute in das Buch, in ein Buch des Alten Testamentes, dass wenn du anfängst, das zu lesen, du sicherlich erstmal ein wenig stutzig wirst. Das Buch heißt Erste Chronik und Chronik ist natürlich etwas, wo was aufgeschrieben ist, was mal passiert ist, wo Dinge festgehalten werden. Und wenn du dann anfängst, dann stellst du fest, dass da wenig Interessantes am Anfang zu lesen ist. Das erste Kapitel enthält den Stammbaum. Und dann heißt es, der zeugte den und der zeugte den und den und den. Und das zweite Kapitel, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Das dritte Kapitel, das vierte Kapitel. Und mitten in dem vierten Kapitel, inmitten von 600 Namen, die genannt werden, da stockt diese Aufzählung. Und da wird unser Blick auf einen Mann gerichtet, von dem dort, ja, von dem uns etwas erzählt wird. Also wenn du diese Geschlechtsregister so liest und diesen Stammbaum so liest, dann denkst du immer, oh, muss ich jetzt in der Bibel lesen? Und dann bist du froh, wenn du irgendwann in den Psalmen wieder angekommen bist und sagst, ach, hier ist was, das gefällt mir, da kann ich was mit anfangen. Aber mitten finden wir einen Vers in 1. Chronik 4, Vers 9, wo ein Mann hervorgehoben wird. Und da heißt es, ein Mann namens Jabez aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabez, das bedeutet übersetzt Schmerz. Denn sie sagt, ich hatte ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Also wir halten fest, Jabez bedeutet Schmerz. Würdest du dein Kind so nennen? Was passiert mit deinem Kind, wenn es in die Schule kommt? Hallo Schmerz. Hey, hast du heute auch wieder Schmerzen, ne? Kinder sind da sehr, sehr brutal. Wenn dann der Besuch kommt, sagst du, hier ist Paula, hier ist Peter und das ist Schmerz. Sorry, ich muss mal eben. Du wächst auf mit einem Namen, der dich dein Leben begleitet. Dieser Name ist quasi Programm für dein Leben. Der steht über deinem Leben mehr als alles andere. Dieser Name durchzieht dein Leben und dieser Name, der kam von seiner Mutter. Seine Mutter hat gesagt, ich muss ihm diesen Namen geben, weil mein Schmerz ist so groß gewesen. Die Not, die ich erlebt habe, die ist so groß gewesen, dass ich ein Stück von dem weitergebe und ich hefte so einen Aufkleber an meinen Sohn, dass ich nie vergesse, wie schlimm das war, dass er zur Welt kam. Und das vergisst du nie. Die Mutter vergisst es nie, weil ihr Sohn so heißt und auch der Sohn vergisst das nie, weil die Mutter vorsorglich ihm diesen Namen gegeben hat. Die Namen sagen etwas über unsere Identität aus und ich möchte damit beginnen, was ist dein Name? Vielleicht heißt du nicht Schmerz. Vielleicht hat deine Mutter dich zum Glück Paula, Frieda, Anton oder irgendwie anders genannt. Aber es gibt trotzdem Menschen, die dir einen Namen gegeben haben. Den hast du nicht in deinem Pass stehen, aber der steht über deinem Leben. Und vielleicht bist du es sogar selber, der dir einen Namen gegeben hat. Und diese Namen, die können ein Drehbuch sein für unser Leben. Die bestimmen, was geschieht in Zukunft. Vielleicht lautet dein Name unwürdig. Also weißt du, die anderen, die sind alle besser, aber ich bin's nicht wert. Vielleicht heißt dein Name unbegabt. Die anderen sind begabt, ich nicht. Vielleicht heißt er Erfolglosigkeit. Vielleicht heißt er auch ungeliebt. Vielleicht heißt er Depression. Vielleicht heißt er missbraucht. Vielleicht heißt er geschieden. Vielleicht heißt er finanziell am Ende. Vielleicht heißt er irgendwas anderes. Und es gibt tausende solcher Namen, die wir uns und anderen geben können. Und ich frage ganz bewusst an dieser Stelle, was ist der Name, der über deinem Leben steht, der über dir steht? Und Jabez hatte diesen Namen und Schmerz war sein Begleiter. Und dieser Schmerz, dieser Jabez, der hat nun gebetet und er rief zu Gott. Und was erwartest du von jemandem, dessen Leben von Schmerz gekennzeichnet ist, was er wohl Gott mitteilt? Was meint ihr? Ja, also ich denke, er wird von seinem Schmerz erzählen und sagen, ne, Gott, du weißt ja, meine Mutter und die anderen und alle haben mich geärgert in der Schule und ich hatte nie eine Chance im Leben und ja, also du siehst ja, mein Leben ist verkorkst. In der Bibel heißt es, er rief zu Gott. Und wenn du zu Gott rufst, dann hast du eine Not, dann hast du ein Anliegen, das wichtig ist. Jenny und ihre Familie haben zu Gott gerufen. Ich glaube auch, Monika hat zwischendurch zu Gott gerufen. Er hat gesagt, Gott, ich habe ein Anliegen. Ich habe dir das ganze Geld da reingelegt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber Gott hört unser Anliegen. Und ich finde es so interessant, was dieser Schmerz gebetet hat, dessen Drehbuch Schmerz ist, dessen Drehbuch es ist, vom Schmerz gekennzeichnet zu sein. Und ich glaube, es ist nichts falsch daran, wenn wir zu Jesus kommen und unsere Not, unsere Anliegen ihm bringen und sagen, Gott, du weißt ja, in welcher Situation ich stecke. Weißt du, Gott sieht dich. Du musst ihm nicht erzählen, wie schlecht es dir geht. Er weiß das. Der weiß das und er leidet. Das ist wie ein Vater, der sein Kind krank sieht. Das Kind muss ihm nicht sagen, Vater, ich habe Fieber, mir geht's so schlecht, mir tut so weh. Das wissen Väter, das wissen Mütter. Und der Vater im Himmel weiß das noch viel, viel besser. Er rief nicht zu Gott wegen seiner Schmerzen, sondern er rief zu Gott wegen der Versprechen, die Gott ihm gegeben hat und geben will. Wegen der Zusagen Gottes, die er hat. Er betete nicht um seine Vergangenheit und um das, was ihm geschehen ist, sondern um seine Zukunft. Und das ist das Großartige, was wir im Gebet immer tun können. Gott hat eine großartige Zukunft für dich und für mich. Gott hat immer Hoffnung und Zukunft. Glaubst du das? Gott hat immer Hoffnung und Zukunft. Gott ist nicht dieser böse Gott, der im Himmel ist und nur darauf achtet, was du falsch machst. Der geguckt hat, hast du jetzt deinen Zehnten gegeben? Hast du jetzt genug gebetet? Hast du genug das getan? Gott ist ein Gott, der Hoffnung und Zukunft für dich hat. Und dieses Gebet, was Jabez betet, das ist ein Gebet, was mich auch berührt, von dem ich glaube, dass es ein gutes Gebet ist, ein Gebet ist, was ich gerne bete. Lass uns einmal schauen, was dieser Jabez zu Gott rief. Und er rief, bitte segne mich doch, erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott hörte sein Gebet. Und Gott hörte sein Gebet. Dieser Mann, der so von Schmerzen gezeichnet ist, findet einen Gott, findet den großen Gott, der auf seine Gebete hört. Und deshalb lohnt es sich, zu Gott zu beten. Ich weiß nicht, was du von Gebet hältst. Du denkst, das hat doch gar keinen Sinn, zu Gott zu beten, den sehe ich nicht, ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann dir heute sagen, es macht einen großen Unterschied, zu Gott zu beten. Es macht einen Riesenunterschied in deinem Leben. Es kann alles ändern. Und er betet, segne mich. In den anderen Übersetzungen heißt es, dass du mich doch segnen würdest. Bitte segne mich. Das ist so ein Segne mich mit vielen, 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 vielen Ausrufezeichen dahinter. Gott, segne mich. Und er rief es. Er hat das nicht so leise gesagt. Ach ja, Gott, wenn es vielleicht denn möglich wäre, kannst du mich auch mal so ein bisschen segnen und nicht nur die anderen. Er hat gesagt, Gott, segne mich. Er hat vielleicht seine Arme ausgestreckt. Er hat sich vielleicht draußen hingestellt und das ganz laut gerufen, dass das ganze Dorf oder alle um ihn herum das hören konnten. Und es ging ihm gar nicht um einen Segen, der sein Leben komfortabel macht. Das ist das Schöne. Jabez bittet um einen ganz, ganz anderen Segen. Er betet nicht, gib mir das, was ich nicht habe, damit ich besser leben kann. Sondern er wusste, dass Gott Dinge für ihn hat, die er empfangen kann, die ihm jetzt fehlen. Dass Gott Geschenke, Zusagen, Pakete für ihn da hat, wo er nur darauf wartet, die abzuliefern, dass der himmlische Postbote kommt und das abliefert. Das wusste Jabez. Und deswegen hat er seine Hände gehoben. Er betet, segne mich, erweitere mein Gebiet. Sei mit mir, sei mit mir, sei bei mir mit deiner Kraft und beschütze mich. Jabez wusste, dass Gott ihm diese Dinge geben kann. Er wusste, dass dieser Name, der über ihm liegt, dass der bedeutungslos wird, dass er einen neuen Namen hat, dass Gott einen anderen Namen für ihn hat. Dass Gott einen anderen Plan für sein Leben hat als seine Mutter. Und das darf ich dir auch sagen. Es gibt Menschen, die haben einen Plan für dich. Oder die haben gar keinen Plan für dich. Die sagen, du wirst eh nichts erreichen. Und dieser Name steht und dieses steht über deinem Leben. Und ich darf dir heute sagen, es gibt einen Gott, der einen Plan hat für dein Leben. Ein Gott, der dich sieht, der in deine Situation hineinguckt, der deinen Schmerz sieht, der dein Versagen sieht, der deine Ängste sieht, der deine Nöte sieht, der alles sieht und er sagt, und ich habe einen anderen Plan für dich, als dass du in Angst und in Schmerzen, in Gefangenschaft, in Not und in was auch immer lebst. Du sollst in Freiheit leben. Ist das nicht gut? Du sollst in Freiheit leben. Das ist die Botschaft, die Gott für uns hat. Und an diesem Tag, als er betete, bekommt sein Lebensdrehbuch eine andere Geschichte. Und das ist das Gute, wenn du zu Gott betest, dann bekommt dein Leben eine neue Geschichte. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen und Gott hat uns Neues geschenkt. Durch Jesus Christus, durch den Erlöser, durch den, der am Kreuz gestorben ist, durch den, der eine Beziehung herstellt zu Gott, dem Vater, der Sünde abwäscht, der Krankheiten heilen kann, der Unmögliches möglich machen kann. Der sagt dir, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Gott tut es. Gott erhört sein Gebet. Das finde ich gut. Das freut mich. Denn dann denke ich immer, das ist auch eine Chance für mich. Das ist auch eine Chance für mich, dass Gott mein Gebet erhört. Dass er darauf hört, was ich zu ihm rufe. Gott hat ein neues Drehbuch für dein Leben. Und ich finde dieses Gebet so wichtig, so bedeutsam und so großartig. Und ich glaube, dass Gott das auch so wichtig fand. Dass er so ein Buch, wo das sich liest wie ein Telefonbuch, wo drin geschrieben steht, wer von wem abstand, von Adam an bis ich weiß nicht wohin, mittendrin sagt, da war Jabez, ein Mann, der hat gebetet. Und das wird erwähnt. Das hat für Gott Bedeutung und das hat für dich Bedeutung. Dieses Gebet kannst du, und das kann ich, jeden Tag in 1-2 Minuten beten. Das ist ein Gebet, das du immer beten kannst. Gott, segne mich doch, erweitere mein Gebiet, steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und das kann dein Leben verändern. Und dieses Wort, was er hier verwendet, der Jabez, was für Segen, also was mit Segen übersetzt ist, dieses hebräische Wort Barach, das steht für einen Segen, den Gott hineinfüllt in Leben, in Menschen oder in Umgebungen hinein, von dem Segen, den du nicht hast, den Gott aber für dich haben will. Da geht es nicht darum, mehr Geld, mehr dieses, mehr jenes, sondern mehr von Gott, mehr von dem, was Gott für dich, für dein Leben hat. Darum geht es. Und darum hat Jabez gebetet. Und weil das so schön ist, hat auch der Apostel Paulus sowas gebetet. Der Apostel Paulus hat das bestimmt auch gelesen. Der kannte nämlich die ganzen Schriften des Alten Testaments sehr gut. Und er wusste, dass man Gott um Segen bitten darf. Und er wusste, dass Gott zu einem Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und deswegen betet Paulus für die Gemeinde, er betet für uns, er betet für dich. Im Epheser 1, ab Vers 17 heißt es, ihm, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr sehen könnt, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Paulus war bewusst, ich bete zu einem Gott, der unbegrenzt ist, der ein unvorstellbar reiches Erbe hat, was sich niemand vorstellen kann, was du auf keinem Testamentsschreiben dieser Welt findest, das hat er für dich vorbehalten und vorgesehen. Und er will dich damit segnen. Und das sprengt unseren Rahmen, das sprengt unsere Möglichkeiten, das sprengt das Hier und Jetzt, das sprengt das Natürliche, das geht hinein ins Übernatürliche. Und Jesus Christus hat dieses Leben des Reichtums und der Freiheit für dich und für mich. Jesus hat dieses Leben für dich und für mich. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, bete für den Segen, wie Jabez es getan hat. Es geht um mehr als um die sichtbaren Dinge. Es geht um mehr als finanziellen Wohlstand, ein Haus, ein Auto. Gott will dich mit seelischer Gesundheit segnen. Gott will dich mit körperlicher Gesundheit segnen. Gott will dich mit geistlichen Gaben und Dingen überfluten. Er will dir alles geben. Gott hat mehr als ein paar Euros auf dem Konto für dich. Gott hat Leben für dich. Dieses Leben ist in diesem Jesus. Und dieses Leben, sagt Jesus Christus, ist überfließend. Es ist mehr als nur so ein bisschen, dass du sagst, naja, ich komme so gerade durch. Das heißt nicht, dass dieses Leben einfach ist. Also versteht mich hier richtig. Ich predige nicht davon, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass dein Leben einfach wird. Das Leben des Jabez war bestimmt nicht einfach. Aber es wurde ein Leben voller Segen. Er hat vielleicht noch viel mehr Probleme nachher gehabt. Aber er hat auch immer, immer, immer seinen Gott an seiner Seite und diesen Segen Gottes erlebt. Gott will dich mit frischen Ideen, mit Frieden, mit einem veränderten Charakter, mit einer veränderten Vorstellung segnen. Er will dich damit segnen, dass du nachts gut schlafen kannst, dass du dich versöhnen kannst mit Menschen, dass du auf die zugehen kannst, die dir Böses tun. Gott hat so viel Segen für dich bereitet. Und er will dir zeigen, wie viel Kraft in der Vergebung liegt. Er will dir zeigen, wie viel Freiheit in dem Namen Jesus liegt. Er will dir zeigen, wie viel Power in dem Heiligen Geist ist, den er uns geschenkt hat. Er will dir zeigen, wie viel Kraft in dem Wort Gottes der Bibel liegt, wie wertvoll das für dich ist. Und wenn ich das so sehe, wie dieser Jabez betet, dann denke ich auch immer an mich und denke, hey, dieser Jabez, der hat gebetet für Dinge, die noch nicht da sind, die Gott aber für ihn vorgesehen hat. Und dann darf ich sagen, hey, Gott hat auch in meinem Leben Segen gegeben. Gott hat mir auch mehr gegeben, als ich je hatte. Gott will dich so sehr segnen, dass du immer genug für andere hast. Und das ist das Schöne in meinem Leben, dass ich spüre, dass Gott mir mehr gibt, als ich selber verbrauchen kann. Mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Dinge, die mein Leben bestimmen, als ich selber verbrauchen kann. Und weißt du, dass Gott auch dieser Gemeinde mehr Segen gibt, als wir in dieser Gemeinde verbrauchen können? Wir denken, ich muss gucken, wo ich bleibe, dass ich das bekomme, vielleicht an dem Sonntag, damit Gott irgendwie für mich und für die Leute, die da sind, genug hat. Unvorstellbares Erbe hat er für uns. Wenn du heute abhebst, dann hat er morgen das Doppelte und übermorgen das Zehnfache. Er hat immer mehr. Er hat immer mehr, als du abheben kannst. Du kannst gar nicht so viel abheben und so viel in Empfang nehmen, wie Gott für uns hat. Das ist das Schöne. Und deswegen glaube ich, dass wir auch als Kirche mehr Segen haben können von Gott, als wir jetzt haben. Und dass dieser Segen für alle reicht in Langenfeld und in der ganzen Umgebung. Dass dieser Segen reicht für Deutschland. Ja, lass uns einmal Gott die Ehre geben. Lass uns Jesus die Ehre geben. Danke, Jesus. Du hast alles. Amen. Und das Schöne ist, je mehr du erbittest und je mehr du weitergibst, desto mehr wirst du am Ende übrig haben. Vielleicht kennen einige von euch die Begebenheit, die in der Bibel berichtet wird, wo Jesus ganz, ganz lange zu einer großen Menschenmenge gepredigt hat. Da waren Tausende von Menschen. Und die waren da von morgens bis abends und dann hatten die Hunger. Aber sie hatten kein Essen. Und dann haben die Jünger um Jesus, die waren ja immer klug, die wussten immer, was zu tun ist, haben die gesagt, Jesus, lasst uns sie alle nach Hause schicken. Denn wir haben überhaupt nicht genug Geld, um für alle Essen zu kaufen und so weiter. Lasst sie lieber nach Hause gehen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und das fanden die nicht gut, die Jünger. Die haben gesagt, also wir haben hier, ne, Jesus sagt, dann sammelt mal zusammen, was es so gibt. Dann haben sie ganze 5 Brote und 2 Fische aufgetrieben, bei Tausenden von Menschen, musst du dir mal vorstellen. Die haben in der Zwischenzeit alles aufgegessen, was sie hatten und da war nur noch einer, der so ein bisschen hatte. Sonst war nichts mehr da. Und Jesus sagt, super, das reicht, das ist genug, damit kriegen wir sie alle satt. Und normalerweise würdest du sagen, naja, wenn ich jetzt Petrus wäre und sage, boah, ich habe so ein Loch im Bauch, ich nehme mir mal so ein Stück vorher, bevor die anderen was nehmen. Ne, das ist so das, was vielleicht bei uns hier immer so passieren kann, dass sie sagen, ja, wer weiß, ob Gott wirklich genug für mich hat. Und wenn wir das jetzt weitergeben an andere und auf einmal sind hier doppelt so viele Leute, wer weiß, ob dann noch genug für mich da ist, ob noch genug Aufmerksamkeit da ist, ob noch Leute da sind, die sich um mich kümmern und werde ich noch Freunde haben oder nicht. Du wirst mehr Freunde haben, du wirst mehr Leute haben, die sich um dich kümmern, du wirst mehr Segen erleben, wir werden mehr Menschen dienen können und helfen können, wenn mehr Menschen da sind. Weil Gott das ausfüllt. Und was haben sie erlebt? Alle sind satt geworden, alle haben gegessen. Ich glaube, so richtig gegessen, dass sie da lagen manche nur noch auf der Wiese und haben gesagt, so, jetzt kann ich nicht mehr. Und wenn Jesus jetzt noch eine Stunde predigt, dann schlafe ich ein, weil ich so viel gegessen habe. Und das Schöne war, am Ende blieben 12 Körbe übrig. Das heißt, die Jünger, die 12, die hatten nicht nur so ein Fitzelchen Brot noch am Ende, die konnten sich komplett satt essen und am Ende hatten sie viel mehr als am Anfang. Und das ist der Segen, von dem Jabez spricht. Das ist genau das, wovon er spricht. Er sagt, Gott segne mich, ich habe nicht genug, es reicht nicht, aber am Ende wird mehr übrig bleiben. Und weil dieses Gebet so wichtig ist, und weil wir als Gemeinde niemanden satt machen können, ohne dass Gott unsere Hände füllt, ohne dass Gott uns Segen gibt, ohne dass der lebendige Gott seine Kraft ausgießt und seine Gnade gibt, dass Menschen ihn erkennen und die Augen von Menschen öffnet. Ich kann hier vorne nur predigen, aber deine Augen, deine inneren Herzensaugen muss der lebendige Gott öffnen für seine Größe. Deswegen betet Paulus auch, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus dir geöffnete Augen gibt. Und deswegen haben wir eine Gebetswoche. Wir wollen beten dafür, dass dieser Segen über unsere Familien kommt, über diese Stadt kommt, über deinen Arbeitsplatz kommt, über unsere Regierung kommt, über unser Land kommt. All das werden wir beten. Wenn die Ferien vorbei sind, also Montag in einer Woche, am 27. geht es los und wir beten 5 Tage dafür, dass Gott uns segnet. Dass Gott uns so viel Segen gibt, dass wir ihn an andere weitergeben können. Dass er unsere Jugend segnet, dass er die Menschen segnet, die um uns herum sind. Dass er diese Gemeinde segnet, dass er diese Stadt segnet, dass er alle segnet. Und ich lade dich ein, mit dabei zu sein. Weil ich weiß, meine Hände sind leer. Die Uhrzeit ist so, dass die meisten daran teilnehmen können, nämlich von 6 bis 7 Uhr morgens. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Gemeinden gerade um diese Uhrzeit beten. Manche beten sogar 21 Tage, jeden Tag in der Woche von 6 bis 7 Uhr dafür, dass Gott in ihrer Stadt, in ihrer Umgebung etwas Großes tut. Und vielleicht sagst du, okay, ist nicht so unbedingt meine Zeit, aber wenn es darum geht, zu Gott zu rufen, wenn es darum geht, das abzuholen, was er für mich bereit hat, dann komme ich in dieser Zeit. Und danach gibt es noch ein gutes Frühstück. Ich weiß, dass unsere Helga sich schon riesig freut, dass es nachher ein gutes Frühstück gibt. Und ich kann dir nur eins sagen, das ist großartig. Wenn du sagst, okay, das kann ich nicht so gut einrichten, meine Arbeitszeit beginnt schon früher, dann darfst du auch ab nächsten Sonntag verändern wir die Zeit des Gebetes hier in dieser Gemeinde, wo wir für diesen Gottesdienst beten. Dann darfst du mit dabei sein. Wir beten jetzt immer 1 Stunde vor dem Gottesdienst mit den Mitarbeitern, die schon da sind. Aber wir wünschen uns eine größere Einheit. Wir wünschen uns, dass alle Mitarbeiter und alle, die mitbeten wollen und sagen, ich will, dass an diesem Sonntag Gott uns segnet, mehr als je zuvor, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass mehr Menschen geheilt werden, dass mehr Menschen ihre Berufung finden, ihre Freude finden, dann darfst du dabei sein. Wir beten jeden Sonntag um 10 Uhr bis 10 nach 10 hier in diesem Raum. Und ich mutige besonders alle Mitarbeiter, die hier beteiligt sind, alle Leiter, seid mit dabei. Das ist eine großartige Zeit. Wir beten dafür, dass Gott Kraft freisetzt, dass Gott in unserer Mitte große Dinge tut. Jabez betet, Herr, segne mich. Das ist das Erste. Er erkennt, Gott hat etwas, das mir fehlt, das er mir gerne geben will. Und er wartet darauf, dass wir sagen, Herr, segne mich. Dieser Segen ist vor allem ein Segen, den du weitergeben sollst. Ein Segen für andere. Du wirst diesen Segen selber erleben und das ist wie so ein durchlaufender Posten. Ja, das ist wie Geld, was du bekommst und direkt weitergibst. Aber da du immer genug haben wirst, kannst du immer weitergeben. Du musst nie die Sorge haben, dass deine Hände einmal leer sind, weil Gott deine Hände füllt, weil Gott unsere Hände füllt. Und ich kann letztlich nur das weitergeben, was ich habe. Wenn ich keine 10 Euro habe, kann ich sie nicht weitergeben. Aber wenn in meiner Hand 10 Euro sind oder 20 Euro oder 30 Euro sind, dann kann ich sogar mehrfach diese 10 Euro weitergeben. Gott will, dass du und dass ich, dass wir ein Segen für unsere Umgebung sind. Er sucht Menschen, die diesen Segen empfangen und weitergeben. Und deshalb ist das unser Gebet, das ist mein Gebet. Herr, gib mir mehr, als ich selber brauchen kann. Und das gilt nicht nur für unsere Finanzen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn du mit deinen Finanzen Probleme hast, und nicht glaubst, dass du Gott etwas geben kannst, dann probier es doch einfach mal aus. Ich wusste nicht, dass Monika das heute erzählen wird. Ein ganz praktisches Beispiel, fragt sie, wie sie es gemacht hat und dann mach es auch so. Mach es genau so. Sag Gott, ich habe nicht genug, ich kann dir keine 10% oder was auch immer geben, aber du wirst sehen, wenn du das tust, er wird deine Hände wieder füllen. Als Familie sind wir einen krassen Schritt gegangen. Wir haben von hier nach hier uns bewegt, finanziell. Und ich weiß, dass wir einen Gott haben, der segnet. Es ist Gott, der segnet. Jetzt bin ich nicht mehr selber zuständig. Ich kann manches gar nicht mehr machen. Und darum geht es ja auch. Wir können gar nicht alles machen. Wir können gar nicht für alle Menschen genug haben. Nur Gott kann für alle genug haben. Und er kann es in unsere Hände legen. Er hat mehr als genug, damit du ein Segen sein kannst. Amen? Amen. Jawohl. Und ich bete für diese Kirche. Bete für unsere Gemeinde, weil wir eine Vision haben, die viel größer ist. Wenn ich von der Vision erzählen würde, da würden manche denken, nein, das geht nicht, das können wir doch nicht. Und kann das denn sein? Und wir wissen alle, ohne den Segen Gottes können wir gar nichts davon tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen ihn. Und deswegen ist das mein ständiges Gebet. Herr, segne diese Gemeinde, sende Arbeiter, sende Mitarbeiter, fülle unsere Hände mit übernatürlicher Kraft und versorge uns auch mit den nötigen Finanzen, damit wir diese Dinge umsetzen können, damit wir mehr haben, als wir brauchen und andere segnen können, auch finanziell. Deutschland braucht viele neue Gemeinden. Deutschland braucht Menschen, Männer und Frauen, die im Glauben stehen und die Schulen verändern, die in Regierungspositionen sind, die in Wirtschaftspositionen sind, wo sie einfach mal Treue leben, wo sie Ehrlichkeit leben, wo sie das leben, was das Prinzip des christlichen Glaubens ausmacht, Nächstenliebe. Und das ist mein ständiges Gebet. Herr, versorge uns damit. Wir wollen, dass Menschen, die in Not leben, die Not gelindert bekommen, dass Menschen dich erleben, dass sie dich erfahren. Wir wollen, dass Menschen in dieser Stadt eine Beziehung zu Gott haben. Wir wollen, dass sie erleben, dass ihr Leben neu wird und dass diejenigen, die jetzt in der Hölle sind, die in die Hölle gehen, die auf dem Weg dahin sind, dass sie ihren Kurs ändern und den direkten Weg auf den Himmel nehmen. Amen. Deswegen sind wir da als Kirche. Wir sind nicht nur dazu da, um den Segen für uns selber zu verbrauchen, sondern wir werden immer mehr Segen erleben. Und ich kann dir nur eins empfehlen, besuche mal Gemeinden, in denen sich viele, viele Menschen bekehren. Du wirst erleben, dass dort ein viel tieferes Gebet ist, dass Menschen viel tiefere Beziehungen mit Jesus leben, dass dort ein viel lauterer, also im Sinne von lebendiger Lobpreis ist, weil Menschen einfach dankbar sind und sagen, Mensch Gott, wir merken, was du tust. Und ich bin so dankbar, dass hier auch bei uns Bewegung ist, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass neue Menschen kommen, dass Menschen Jesus erleben und dass wir Gott einfach die Ehre geben und sagen, du bist gut. Das nächste, was er betet, ist, erweitere mein Gebiet. Was passiert, wenn Gott dich mehr segnet, wenn auf einmal deine Hände so voll sind, du sagst, ja, wohin jetzt mit dem ganzen Segen, den Gott mir gegeben hat? Dann brauchen wir mehr Platz, um den Segen auszubreiten. Dann brauchen wir einen größeren Einflussbereich, in dem dieser Segen fließen kann, oder? Und das hat der Jabez verstanden. Er hat gesagt, Gott, erweitere mein Gebiet, erweitere meinen Einfluss. Vergrößere den Einfluss, in dem deine Liebe, deine Kraft und dein Segen fließen kann. Und wenn Jabez das alleine gekonnt hätte, dann hätte er das schon längst gemacht. Ich glaube, der hat sein Gebiet schon so groß gemacht, wie er das von sich aus konnte. Aber es geht um das, was dahinter ist. Wir sind begrenzt. Ich bin begrenzt. Es geht um das darüber hinausgehende, was ich nicht kann. Soll dein Einfluss wachsen? Vielleicht sagst du, ja, ich bin in meiner Familie so der Kleine, werde nicht so ernst genommen mit meinem Glauben. Herr, erweitere mein Gebiet. Erweitere meinen Einfluss in der Familie, an der Arbeitsstelle, in der Schule und wo immer ich bin. Erweitere das Gebiet dieser Gemeinde. Herr, erweitere den Einflussbereich, den wir jetzt haben, damit mehr Menschen mit deinem Segen in Berührung kommen. Und ich bete ständig darum, dass Gott meinen Einfluss und den Einfluss der Menschen, die um mich herum sind, erweitert. Ich habe diese Woche zu einer recht großen Menge von Pastoren und Mitarbeitern in Gemeinden gesprochen. Und Gott hat jetzt über die Jahre hinweg meinen Einflussbereich vergrößert. Diese Leute gehen jetzt hin und sind ein Segen in ihren Gemeinden. Und diese Gemeinden wiederum sind Gemeinden, die einen Einfluss haben in ihrem Umfeld. Und so erweitert Gott das Gebiet, obwohl ich gar nicht mehr vor Ort sein kann. Und das will er mit dir auch machen. Ich habe das nicht gesucht, sondern ich habe nur darum gebetet, Gott, zeig mir die Möglichkeiten, die du für mich hast. Es geht um deinen Plan, es geht um deinen Weg. Gott hat ein Leben für dich, das größer ist als du selber. Gott hat ein Leben für dich, das größer ist, als du dir jetzt vorstellen kannst. Und wenn du denkst, der da vorne, der fantasiert jetzt was darum, dann kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Ich fühlte mich immer so wie dieser Gideon. Ich hatte immer gesagt, ach, wer bin ich schon? Gott, was willst du bei mir? Was habe ich diesen Menschen schon zu sagen? Was habe ich zu tun? Aber wenn Gott deine Hände füllt, wenn Gott deinen Einflussbereich erweitert, dann hast du was zu geben, du hast was zu sagen und Menschen werden durch dich gesegnet werden. Und ich bin sicher, dass einige das bei uns auch schon erlebt haben und viele das noch erleben werden, aber manche auch nicht. Und weißt du, woran das liegt? Wenn du nur für dich selber lebst, wenn du nur auf dein Umfeld schaust und auf das, was für dich ist, dann wird dieser Segen versiegen und du wirst eher Mangel leiden, als dass du Überfluss hast. Weil du musst selber für dich sorgen. Du musst selber gucken, dass alles funktioniert. Gott sorgt für dich, das hat er gesagt. Und er will, dass du das, was er dir schenkt, weitergibst. Und wenn du glaubst, dass du dein Potenzial noch nicht ausschöpfst und noch nicht genau weißt, ja, wie soll das in meinem Leben weitergehen? Wo kann ich denn überhaupt Einfluss haben? Dann möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen, komm doch einmal zu den Persönlichkeitsseminaren oder auch den Gabenseminaren. Es werden dieses Jahr im September ein Persönlichkeitsseminar stattfinden und im November werden wir ein Gabenseminar haben und du hast die Möglichkeit, einfach mal zu schauen, was Gott schon in dich hineingelegt hat und was du darüber hinaus damit tun kannst. Weißt du, erfolgreiche Menschen haben nicht mehr Geld oder weniger Probleme, sondern sie haben ein klares Lebensziel. Erfolgreiche Menschen wissen, wo es hingeht, wo der nächste Schritt ist. Und genau darum geht es. Gott will uns den nächsten Schritt zeigen. Paulus hat gebetet, dass wir offene Augen bekommen, dass wir den Plan Gottes für unser Leben erkennen. Dass wir den Plan Gottes erkennen, den er für dich und für mich hat. Darum geht es. Erweitere mein Gebiet, erweitere meine Sicht für deine Schritte, für den Plan, den du mit meinem Leben hast. Und deswegen betete Jabez darum. Und deswegen betete auch Paulus. Und deswegen bete ich auch persönlich regelmäßig dafür. Ich bete immer, Herr, zeige mir die Bestimmung meines Lebens, damit ich ein Leben leben kann, das größer ist als ich selber. Dass ich ein Leben leben kann, das größer ist als bisher, damit du verherrlicht wirst. Das ist der Grund, warum ich auch immer mittwochs hier zum Frühgebet komme, weil ich weiß, dass unsere Gemeinde Segen von Gott braucht und weder ich noch irgendjemand anders das produzieren kann, sondern Gott muss uns das schenken. Und wenn wir beten, so wie Jabez betet, dann werden wir den Segen erhalten, denn da heißt es, und der Herr hörte sein Gebet. Halleluja. Und er betete um Gottes Gegenwart. Er betete darum, lass deine Hand mit mir sein. Liebe Eltern, betet für eure Kinder. Betet dafür, dass die Hand Gottes mit ihnen ist, dass Gott in ihrer Nähe ist. Du wirst sie irgendwann aus dem Haus geben. Du wirst nicht jede Minute bei ihnen bleiben können. Aber der lebendige Gott, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Der kann bei ihnen sein und er kann sie bewahren und beschützen und er kann mit ihnen sein. Jesus will mit dir sein, will mit mir sein, mit deiner Familie und er will in deinem Leben sein. Gottes Gegenwart soll in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Haus, in unserer Kirche und überall, wo wir sind, soll die Gegenwart Gottes sein. Und deswegen bete ich auch, Herr, sei mit mir. Ihr glaubt gar nicht, wie das jedes Mal ist, bevor ich auch in der letzten Woche bei jedem Input, den ich gegeben habe oder auch heute, ich sage, Herr, was soll ich sagen? Sei du mit mir. Sei du mit mir. Wenn du mit mir bist, ist alles gut. Dann ist der Entscheidende ist dann auf der Bühne. Nicht ich bin entscheidend, sondern dieser Jesus Christus, der in mir lebt. Der ist entscheidend. Der ist relevant. Wir brauchen Gottes Hand über unserem Leben. Und ohne Gottes Hand mit uns werden wir nichts Übernatürliches tun. Kein Mensch wird gesund werden. wenn nicht Gottes Hand mit uns ist. Kein Mensch wird gerettet werden, wenn nicht Gottes Hand mit uns ist. Kein Mensch wird aus Gefangenschaft befreit, wenn nicht Gottes Hand mit uns ist. Also alle diese Dinge werden wir nur erleben, wenn Gott, Gottes Gegenwart mit uns ist. Und als letztes betet er für Schutz. Schutz ist das, was wir vielleicht im Moment hier am wenigsten so wahrnehmen, weil wir in einem Land leben, wo es keinen Krieg gibt. Aber wenn du irgendwo bist, wo Krieg ist, dann weißt du, ich brauche Schutz. Ich muss vielleicht manchmal sogar in Schutzräume gehen. Die Janine Ehlers, die heute hier die Moderation macht, die ist ab und zu mein Israel und die weiß, da gibt es Momente, wo bestimmte Menschen in Schutzräume gehen müssen, weil es gerade wieder Raketenangriffe gibt. Menschen, die in Syrien leben oder in anderen Ländern, wissen, da fliegen Bomben. Bei uns fliegen hier keine Bomben, aber es fliegen geistliche Bomben. In der geistlichen Welt, da gibt es Mächte der Finsternis, die einen einzigen Plan haben. Die haben einen Plan, die wissen, was sie tun wollen, nämlich dich zerstören. Die Bibel sagt uns, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, umhergeht wie ein Löwe, der brüllt, und er versucht, jeden zu verschlingen, der in seine Gegend kommt. Und dann sagst du, ha, Satan, Teufel und so weiter, da redet man heute doch nicht mehr drüber. Will ich gar nicht abstreiten, dass Menschen nicht mehr darüber reden. Aber das macht ihn nicht weniger real. Wenn du Gott verneinst, ist er deswegen nicht weniger real. Und wenn wir den Satan verneinen, ist er deswegen auch nicht weniger real. Er ist da und er hat Macht und er will Leben zerstören. Er hat Einfluss. Und deswegen sagt Gott, begib dich unter meinen Einfluss. Begib dich in meine Nähe. Naht euch zu Gott, dann naht Gott sich euch. Widersteht dem Widersacher, dem Teufel, dann muss er fliehen, dann muss er gehen. Und das ist der Punkt. Wir sagen, hey, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Gott, ich stelle mich unter deinen Schutz. Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bist da, wenn die Feinde vor mir sind. Und dann deckst du einen Tisch und du segnest mich noch in dieser schwierigen Situation, in der Kriegssituation. Die Feinde deines Lebens können dir nichts anhaben, wenn du dich unter den Schutz Gottes stellst. Wenn du deine Familie unter den Schutz Gottes stellst. Wenn wir diese Gemeinde unter den Schutz Gottes stellen, und das müssen wir tun, denn um uns herum, sagt auch die Bibel, sind Menschen, die nur ein Ziel haben, Gemeinde zu zerstören. Wollen wir das beten, was Jabez gebetet hat? Willst du dieses Gebet ganz neu beten? Herr, segne mich. Nicht nur für mich, sondern für andere. Erweitere meinen Einfluss, mein Gebiet. Da, wo ich nicht weiterkomme. Da, wo ich keinen Einfluss habe, aber ich merke, ich brauche Einfluss. Gib ihn mir. Sei bei mir und beschütze mich. Jesus hat am Kreuz unsere Krankheiten, unsere Schmerzen getragen. Er hat unsere Schuld getragen. Er hat den Satan besiegt. Er hat dir ein neues Leben zugesagt. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist sagen, Herr, ich nehme das an. Ich erkenne an, dass du am Kreuz sündlos für mich gestorben bist. Und ich erkenne an, dass mein Leben voller Verfehlungen ist. Immer vorbei an deinen Zielen, vorbei an deinem Segen. Es dreht sich so viel um mich und nicht um dich. Und das kann Gott umdrehen. Gott möchte, dass du ihn liebst, so wie er dich liebt. Und die Liebe Gottes ist sichtbar geworden durch Jesus Christus. Und ich möchte gerne für alle diejenigen beten, die heute sagen, ich möchte das erste Mal so beten. Ich möchte das erste Mal diesem Gott so in mein Leben einladen, dass er mich segnet. Ich habe bisher ohne ihn gelebt, habe ihn ja irgendwo weggeschoben. Dann ist heute die Gelegenheit, ja zu sagen. Dann ist heute die Gelegenheit zu sagen, komm in mein Leben. Lass uns einmal gemeinsam die Augen schließen. Ist jemand hier, der der sagt, ich will das, ich will dieses Gebet heute beten, dann darfst du einfach nur deine Hand heben und dann beten wir das gemeinsam. Jesus, danke, danke dir. Und sind Menschen hier, die sagen, ich habe das schon gebetet, aber ich möchte das ganz neu beten, ich möchte ganz neu diesen Segen erleben. Ich möchte ganz neu erleben, dass der lebendige Gott in mein Leben kommt und dass diese Dinge geschehen, dass er mich segnet, mein Gebiet erweitert, mich beschützt und bei mir ist. Dann darfst du auch deine Hand heben und dann bete ich mit dir. Danke, Jesus, für all die Hände, die heute nach oben gegangen sind. Danke für diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben, neu dieses Gebet zu beten und es ernst zu nehmen für ihr Leben, für ihre Umgebung. Danke, dass du in das Leben hineinkommst von denen, Herr, die dir bisher ferne waren, die weit weg von dir gelebt haben, dass sie dir nahe werden, Herr, dass sie diesen Segen spüren, dass sie deine Umarmung spüren, dass sie merken, wie du ihre Schuld vergibst, ihre Sünde vergibst und sie in deinen Arm schließt und sagt, mein Kind, du gehörst von jetzt an mir und der Teufel kann dir nichts mehr anhaben. Danke, Jesus, und danke für diejenigen, die heute ihr Gebiet erweitern, die heute den Segensfluss wieder in Gang bringen, die heute wieder in deiner Gegenwart leben wollen und die heute wieder sagen, Herr, beschütze mich. Danke, 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 Jesus. Wir geben dir die Ehre. Lass uns einmal Jesus noch einmal die Ehre geben. Halleluja.